Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Philipp Paschin,
dem Klinikdirektor.
Viel Spaß!
Der New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So wie jeden Freitag um 6 Uhr geht es auch heute wieder um die Frage, wie wir besser arbeiten können, wie wir die Arbeitswelt so gestalten können, dass Arbeit nicht nur mehr Sinn gibt, sondern uns auch mehr stärkt. Ich bin Gabriel, euer Host. Seit 2018 mache ich diesen Podcast und frage Woche für Woche spannende Persönlichkeiten, wie sie arbeiten. Und ja, wir finden gemeinsam raus, was wir von ihnen lernen können und wollen dabei auch Mythen vom Tisch zaubern oder Missverständnisse aus der Welt räumen. Da gibt es einige bei New Work, unter anderem das große Missverständnis, dass New Work nur etwas für Latte Macchiato trinkende MacBook-Leute in Berlin-Mitte wäre. WissensarbeiterInnen vielleicht, aber dass New Work eigentlich alle Branchen betrifft, das werden wir in der heutigen Folge feststellen. Genauer gesagt gucken wir heute ins Gesundheitswesen. Zu Gast ist Philipp Tessin, der sich beschäftigt mit Lego Serious Play, also eine kreative Methode mit Lego-Bausteinen. Da kann ich ohnehin als Vater von 3 Kindern ein Lied von singen. Bin übrigens froh, dass endlich mal unser drittes Kind, unsere dritte Tochter, mit Lego spielt. Die anderen beiden Großen nur mit Barbie Playmobil. Also endlich wieder Lego. Und der Philipp berichtet davon, wie er im Gesundheitswesen, genauer gesagt im Krankenhaus, mit Lego Serious Play arbeitet. Er berichtet von Mitarbeitergesprächen unter anderem, die mit Lego Serious Play gestaltet werden. Extrem spannend. Und das, was eben sich viele gar nicht vorstellen können, wie in einer Klinik New Work interpretiert wird. Der Philipp ist Pflegedirektor der Agaplesion Betista Krankenhaus Wuppertal GmbH. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und er berichtet auch, welche Herausforderungen es natürlich gibt durch den Fachkräftemangel und wie man mit neuen Ansätzen, neuen Konzepten auch darauf reagieren kann, wie man den Mitarbeitenden auch mehr Verantwortung geben kann, das Ganze selbst zu organisieren. Eine extrem spannende Geschichte, guter Einblick heute in das Thema Gesundheitswesen und New Work. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hört unbedingt mal rein und wir hören uns am Ende der Folge dann nochmal wieder. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Philipp heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, schönen Gruß zurück aus Wuppertal. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Ja, Philipp, freut mich auch. Wir haben heute ein ganz tolles Thema, ein etwas außergewöhnliches Thema, also für mich zumindest, für dich ist es ja die normalste Sache der Welt. Yes. Es geht um New Work, es geht um Lernen, Lego, Lego Serious Play und das im Gesundheitswesen. Damit beschäftigst du dich nämlich. Und am Anfang möchte ich natürlich immer gerne meine Gäste auch kennenlernen und als Familienmensch versuche ich das natürlich auch meinen Kindern immer ein bisschen beizubringen und daher würde ich dich auch am Anfang bitten, wie würdest du eigentlich meiner mittlerweile 9-Jährigen, sie hat heute Geburtstag, 9-Jährige Tochter, danke richtig aus, Mathilda, erklären, was du so tust.
Ja, also ich musste das ja meinen Kindern auch schon erklären, ich habe ja auch 2 Mädels und ich bin ja gelernter Krankenpfleger und bin jetzt heute als Pflegedirektor in der Leitung und die haben natürlich gesagt, du bist ja gar kein Krankenpfleger mehr. Was machst du denn jetzt eigentlich? Und deiner Tochter würde ich sagen, im Krankenhaus arbeiten ja ganz viele Menschen, Ärzte und Pflege. Das sind so die Berufsgruppen, die Menschen, die da am meisten sind. Und ich bin dafür zuständig, dass die Pflegekräfte, die Krankenschwestern, Gesundheits- und Krankenpfleger und alle, die in der Pflege arbeiten, ihre Arbeit gut machen können, alles haben, was sie brauchen, gute Dienstpläne haben, sodass unsere Patienten auch hinterher gut versorgt sind und immer jemand für sie da ist im Prinzip und das auch, und die da sind, ihre Arbeit auch gut machen. Ja.
Ein großer Organisator.
Richtig.
Und Organisation hat ja auch viel mit Arbeit und auch mit neuer Arbeit zu tun. Aber wir bleiben noch mal ein bisschen bei dir. Mit welchen 5 Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
Ja, genau wie du, auch Vater, Father of Two. Ich habe zwei Mädels. Die große ist schon 20, die kleine 11. Zweite Hashtag.
Ist die große schon ausgezogen?
Die große ist ausgezogen, die studieren. Die studiert jetzt soziale Arbeit, genau. Tritt in Mamas Fußstapfen.
Unsere große ist ja, wird jetzt im November 13 und ich sage immer schon, naja, in 4-5 Jahren. Und dann sagt meine Frau immer, du vielleicht bleibt die hier auch bis in die 20er. Ich bin gespannt.
Die hat immer erzählt, sie möchte früh ausziehen. Genau, hat sie auch gemacht. Genau, die wohnt jetzt in der WG. Das sind gar nicht so die Sachen, glaube ich, die über die Arbeit mich definieren. Das wäre Vegetarier oder auch Veganer. Ich bin seit 1996 Vegetarier. Das ist etwas, was mir extrem wichtig ist. Ich lebe momentan mal wieder vegan. Mhm. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns nicht das Einzige, aber ein großer Bestandteil, der uns im Moment aktuellen Klimakrise, wo wir dann drehen können, da bin ich fest von überzeugt, genau. Mhm. Proud to be a nurse, also stolz, eine Pflegekraft zu sein. Ich bin ja immer noch Krankenpfleger, auch wenn ich nicht mehr am Patienten direkt arbeite, aber das ist ja schon so meine berufliche Genetik letzten Endes, das, was mich schon prägt in meinem Handeln und in dem, was ich mache. Vierte Hashtag wäre dann New Work Hospital. Das ist so ein bisschen auf der einen Seite, ich bin ja, hast du schon gesagt, ich bin mit Lego Serious Play auch unterwegs. Das ist so mein freiberufliches, mein nebenberufliches Business unter dem Wort. Auf der einen Seite, das läuft unter New Work Hospital und unter der anderen Seite ist das, summiert das so ein bisschen mein Verständnis, wie ich glaube, wie man Gesundheitswesen oder Krankenhaus vielleicht organisieren könnte, sollte. Muss vielleicht sogar, vielleicht noch, wahrscheinlich auch Lego Serious Play. Das ist das etwas, es ist nur in Anführungszeichen eine Methode, aber das ist das, was mir viel Spaß macht und wo ich glaube, und ganz viel mit bewegen kann, weil es so vielseitig ist. Genau, ja.
Ich halte Lego auch für mit das coolste Spielzeug, was es eigentlich gibt. Ja. Und ich habe ja nur drei Töchter. Ja. Und die erste interessierte sich sofort für Playmobil. Dann dachte ich, okay, dann kam die zweite Playmobil, weil da ist diese ganze Barbie-Welt irgendwie mit drin.
Ja, ja,
so.
Ja.
Und dann kam irgendwann die dritte. Und mit der dritten spiele ich jetzt aber Lego.
Ja, cool, ja.
Freue mich total darüber. Ja. Wir haben also so einen großen Sack voller 1000 Steine. Also sieht wahrscheinlich so aus, als ob du dein Lego Serious Play Set ausschüttest. Nur, dass unsere Steine noch ein bisschen größer sind. Und dann bauen wir da. Wir bauen manchmal eine Kita oder ein Zoo. Also so lebensnahe Dinge. Ja. Und oder so Häuser, die sie dann natürlich zerstört.
Das gehört dazu.
Aber dann baut man daraus ja was Neues. Genau. Also die Parallelen sind ja auf jeden Fall immer da. Ja. Und es geht ja um Kreativität.
Richtig.
Und finde das natürlich auch ganz spannend, wie diese spielerische Methode dann im Arbeitskontext auch Einzug hält. Einmal hatten wir das hier auch im Podcast schon, das Thema. Mhm. Wir wollen mal schauen, wie du das heute auch uns erklären kannst, wie ihr das so einsetzt oder wie ihr damit arbeitet. Ja. Aber vielleicht kannst du uns auch am Anfang nochmal erzählen, warum du auch diesen Beruf eigentlich ergriffen hast. Ich frage das deswegen, weil, also ich finde das gut, meine Mutter ist zum Beispiel auch Krankenschwester. Ja. Ich habe meinen Zivildienst im Altenpflegeheim gemacht, aber ich war nicht nur Pfleger, das durfte ich auch nur begrenzt, sondern eben auch Küche, also überall. Ja. Und habe also so meine Berührungspunkte und sehe aber, oder zumindest ist mein Eindruck, dass viele junge Leute das nicht heute mehr unbedingt so machen wollen. Also korrigiere mich da gerne, aber das ist so ein Eindruck, weil es natürlich sehr verführerisch ist, wenn du irgendwelche Wissensarbeitsjobs von zu Hause aus machen kannst in Jogginghose und vielleicht auch noch viel besser bezahlt. Ja. So, und deswegen kannst du ja mal erzählen, was hat dich damals so motiviert? Wie bist du dazu gekommen?
Warum hast du das gemacht? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin, ich habe ganz normal mein Abi gemacht und habe dann eigentlich auch gar nicht so richtig gewusst, was ich machen sollte. Ich wollte mal studieren gehen, aber was? Ach ja, also richtig gutes Abi habe ich auch nicht gehabt. Ich habe es halt bestanden.
In Wuppertal bist du auch aufgewachsen?
Nein, gar nicht. Ich komme aus Iserlohn, aus dem Sauerland. Das sind so 50 Kilometer von hier entfernt. Wohne da auch immer noch oder wieder. Wir haben zwischendurch mal in Dortmund gewohnt.
Ja, die haben ja auch ein gutes Basketballteam, das auch gegen die Rostock Seawolves schon öfter mal
gespielt hat. Ach ja, guck mal, das ist ja spannend, dass du Iserlohn mit Basketball verbindest. Ja, wir haben die Kangaroos, ja. Weil die meisten verbinden es mit Eishockey. Wir haben ja die Roosters.
Ah, da bin ich nicht so bewandert.
Ja, genau. Und ich muss mich mal outen. Ich interessiere mich weder für Basketball noch für Eishockey und auch nicht für Fußball. Und ich habe ja gerade gesagt, wir haben ein paar Jahre in Dortmund gewohnt. Ich habe immer gesagt, ich bin der einzige Mann, der sich in Dortmund nicht für Fußball interessiert. Und wir sind 2005 zurückgezogen aus Dortmund wieder nach Iserlohn und kurz vor der WM. Und ich war da ganz happy, dass wir aus Dortmund wieder raus waren. Okay, aber lassen wir am Rande. Ja, genau. Also ich habe da mein Abi gemacht in Iserlohn. Hab dann nicht so richtig gewusst, was ich machen soll. Hab meinen Zivildienst gemacht und hab geguckt, was meine Kumpels so machen für einen Zivildienst und bin dann an einer Körperbehindertenschule gelandet damals. Das war 1996, genau. Und also die Arbeit hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit den Kindern. Das fand ich ganz toll. Und da waren schon so die ersten Berührungspunkte zur Pflege. Also die konnten dann halt, musstest du denn die Jungs unterstützen, wenn die zur Toilette mussten, solche Sachen oder ja, was halt so in der Schule auch so ist, auch den Kindern wird mal schlecht oder so und dann musste man dann arbeiten und das war halt okay, das hat dazugehört. Da war eine Krankenschwester, die da gearbeitet hat, die haben halt auch Pflegepersonal eingestellt, die halt dann etwas pflegebedürftigeren Kinder da auch versorgt haben und die Gerlinde hieß, sie hat gesagt, so Philipp, ich kann mir gut vorstellen, dass du das kannst, dass du das machst, mach das doch mal. Ja, okay, weiß eh nicht, was ich machen soll, ich mach das mal. Und so bin ich eigentlich in die Pflege gekommen, dann meine Ausbildung beim örtlichen Krankenhaus gemacht. Und fand das super, hat mir Spaß gemacht. Ich habe vorher tatsächlich keinen Berührungspunkt so richtig mit der Pflege gehabt und bin da reingekommen und dachte, ja, super, das passt, das macht Spaß. Und da bin ich dann reingerutscht und habe dann auch immer noch mal den Wunsch gehabt, auch studieren zu gehen. Aber das war dann auch klar, dass ich gesagt habe, wenn ich die Ausbildung mache, dann möchte ich erstmal ein paar Jahre damit auch arbeiten. Und habe dann ganz normal auf einer internistischen Station angefangen. Also ganz normal mit allgemein erkrankten Menschen, so Herzinfarkte, Schlaganfälle, so diese Sachen, die man so im Krankenhaus hat. Und bin dann in der Zeit das erste Mal Vater geworden, also mit relativ jung, mit 26 Vater geworden. Und da war klar, okay, jetzt Kind ist da, du musst auf jeden Fall weiterarbeiten. Da ist das Studium erstmal nach hinten gerutscht. Und dann, als dann die Große inzwischen, wie wir gerade gesagt haben, dann Richtung Kindergarten ging, haben wir gesagt, okay, jetzt ich möchte jetzt auch gucken, dass ich jetzt weitermache. Ich hatte dann in der Zwischenzeit, bin ich innerhalb des Hauses schon mal so ein bisschen gewechselt in die Anästhesie, auf die Intensivstation und lange Zeit dann in der Notaufnahme gearbeitet. Das war dann hinterher quasi meine letzte Station in der Pflege am Patienten. Und habe dann in der Zeit in der Notaufnahme gesagt, okay, du willst jetzt weitermachen. Entweder suche ich mir nochmal was richtig Spannendes, was einen richtigen Kracher, irgendwie eine ganz krasse Intensivstation zum Beispiel, irgendwie im Klinikum Dortmund oder so, Maximalversorger, oder du gehst studieren. So diese beiden Richtungen irgendwie war irgendwas, aber du musst irgendwie ein bisschen weitermachen. Und dann bin ich studieren gegangen. Und habe dann, nennt sich Pflegemanagement damals studiert, nochmal als Diplomstudiengang. Gab es damals noch und hatte eigentlich auch gar nicht vor, damals in die Leitung zu gehen. Da dachte ich, studier's mal, gucken, was da so kommt und war sehr soziologielastig das Studium, großer Anteil an Soziologie.
Mhm. Systemtheorie, Niklas Luhmann.
Genau, mit Luhmann, mit den ganzen Systemtheoretikern, mit diesen ganzen Geschichten, die mich auch echt angefixt haben, also was mich auch heute noch sehr in meinem Handeln prägt oder im Verständnis von Unternehmen tatsächlich. Und was ich damals kennengelernt habe, schon jetzt auch vor 15 Jahren damit, die Antonowski, Aaron Antonowski und sein Konzept der Salutogenese. Und heute würde ich sagen, das war auch schon New Work.
Und erzähl nochmal, was sich dahinter verbirgt. Ich habe es gerade vergessen.
Also, der Antonowski ist ein US-israelischer Soziologe. Der hat damals, irgendwann in den 60er, 70ern, ist er wieder zurück nach Israel gegangen und hat mit KZ-Überlebenden, mit Holocaust-Überlebenden, ich glaube auch vornehmlich Frauen, geforscht. Und er hat gesagt, oder hat festgestellt, es gibt im Prinzip zwei Gruppen von Menschen, die diese Dinge erlebt haben. Die einen, die halt im KZ waren, die ganz schlimme Dinge erlebt haben, die darüber krank geworden sind, die ja im Leben nicht mehr zurechtgekommen sind, psychisch, körperlich krank worden sind. Wo er dann gesagt hat, das ist eigentlich, das Ja, genau. Und die andere Gruppe, oder anders nochmal, die andere Gruppe waren dann diejenigen, die trotz aller dieser Erlebnisse gesund geblieben sind und ein gelingendes Leben haben führen können. Und er hat gesagt, warum die einen krank geworden sind, das weiß ich. Das ist ganz offensichtlich aus der Biografie. Die haben halt diese schlimmen Dinge erlebt. Aber deswegen ist es auch spannend zu gucken, die Menschen, die genau das Gleiche erlebt haben, warum sind die eigentlich gesund? Und hat mit denen geforscht und hat darüber dann Faktoren ermittelt, die in der Psyche oder in der Struktur dieser Menschen veranlagt sind, die offensichtlich dazu beitragen, dass Menschen Belastungen erleben.
Resilienter.
Genau, das ist also Resilienz, das Konzept gab es damals noch nicht, das ist später erst entstanden, aber ja, das sind so Konzepte wie die Resilienz sind daraus im Prinzip daraus dann gefolgt. So, und der hat halt gesagt, es gibt drei Bestandteile, die dazu beitragen, das ist Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Also Verstehbarkeit, ich muss verstehen, was da so gerade passiert um mich herum. Bedeutsamkeit, das muss einen Sinn haben. Da sind wir heute bei dieser ganzen Purpose-Diskussion im Prinzip schon wieder. Und Verstehbarkeit und Handhabbarkeit. Also ich muss das Wissen, die Fähigkeiten haben, mit den Herausforderungen umgehen zu können. So, und wenn das im Gleichgewicht ist, dann habe ich Coping-Mechanismen, also Bewältigungsmechanismen, um mit Belastung umgehen zu können. So, und das, das hat mich halt im Studium, bin ich dem das erste Mal begegnet, dieser Theorie. Und wir haben damals mit meinem damaligen Studienleiter haben wir, also war klar, das lässt sich auch auf die Arbeitswelt übertragen und war für mich klar, okay, wir haben zusammen zum Beispiel ein Interview entwickelt, um herauszufinden, was haben Mitarbeiter, die wir in Führungspositionen qualifizieren wollen, was haben die für ein Führungsverständnis, was bringen die mit? Weil halt einfach natürlich Strukturen im Unternehmen geschaffen werden können, die genau diese Mechanismen fördern und das den Mitarbeitern ermöglichen und darüber gesund zu bleiben, gerade in Führungspositionen. Genau. Und und darüber bin ich im Prinzip über dieses Thema Gesundheitsförderung, was heute ja letzten Endes in den ganzen New Work-Begriff mündet letzten Endes oder vielleicht auch nochmal eine neue Form gefunden hat, schon vor 15 Jahren drangekommen. Ja. Und darüber dann in die Leitung gekommen irgendwann.
Ja, ins Top-Management würde man in der Wirtschaft
sagen. Ja, genau, ja.
Aber das, was in der Wirtschaft passiert, hat, wie viel hat das eigentlich mit eurer Organisation zu tun und was ist ganz anders?
Oh, das, ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wir nochmal anders gesetzlich oder durch Rahmenbedingungen reguliert sind, als es in der Wirtschaft in der sogenannten freien Wirtschaft vorherrscht. Also wir haben natürlich überall Regulatorien, die greifen. Aber ich sage immer, wir haben im Gesundheitswesen das Schlechte aus beiden Welten. Wir haben auf der einen Seite, eine absolute Planwirtschaft. Also es wird ja fürs Krankenhaus wird ja festgelegt, was wir an Leistungen erbringen dürfen. Und was wir damit auch vergütet bekommen, also wir können ja nicht einfach sagen, jetzt um jemanden, der gar keine Ahnung hat vom Krankenhaus, und sagt, du hast jetzt keine Chirurgie, also nichts, was Knochenbrüche oder ähnliches therapiert, wenn du das nicht am Krankenhaus hast, gibt eigentlich kein Krankenhaus, das das nicht hat, aber nehmen wir mal an, du hättest das nicht, kannst du nicht einfach sagen, ich mache das jetzt morgen auf. Weil dann sagen die Krankenkassen, die halt uns die Kosten erstatten, nee, gibt's keinen Bedarf oder weisen uns erstmal den Bedarf nach. Es gibt sogenannte Planungsverfahren. Das heißt, wir sind absolut reguliert in den Leistungen, die wir erbringen dürfen, sind aber nicht frei.
Ich dachte, der Kunde entscheidet das. Aber so ist das nur in der Wirtschaft.
Ne? Wir erbringen Leistungen. Der Kunde entscheidet, ob er zu uns geht oder gerade hier in Wuppertal. Es gibt im Prinzip drei große Krankenhausträger. Der sagt, ich gehe zu A, B oder C. Die Wahl hat er natürlich. Aber wir bieten ein gewisses Leistungsportfolio an, was ganz klar reguliert ist. Und die Erlöse, also das Geld, was wir damit verdienen, ist auch fest reguliert. Also es gibt nur einen ganz kleinen Spielraum, in dem wir uns frei bewegen können. So, also das heißt, wir sollen, aber auf der anderen Seite, das ist ja das, was immer gefordert wird, ihr sollt euch marktwirtschaftlich wie auf einem freien Markt verhalten. Dieser Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt und im Prinzip, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite den Wettbewerb, der wird uns aufgezwungen, aber auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit, frei zu agieren. Das ist deswegen das Beste, das Schlechteste aus beiden Welten, wie ich finde. Also entweder müsste man konsequent sagen, wir regulieren das durch oder wir sagen, wir machen es wirklich frei. Ich habe da eine persönliche Meinung zu. Ich glaube, eine komplette freie Gesundheitswesen funktioniert auch nicht. Das ist nicht gut, aber das ist eine sehr politische Diskussion. Aber so funktioniert es, wie wir es jetzt haben, finde ich am schlechtesten.
In den USA ist es da so eine freie Kultur?
von der Krankenversicherung, da habe ich eher den Blick rein, Obama hat das ja damals eingeführt mit der Obamacare, die hatten ja lange Zeit keine Pflichtversicherung. Hier in Deutschland ist ja eigentlich jeder pflichtversichert. Ja. Das war ja so dieser Freiheitsgedanke, Gesundheit, Krankheit ist ein eigenes Risiko. Wenn du meinst, du musst dich dagegen versichern, dann mach das. Ansonsten sieh zu, dass du gesund bleibst. Also da, das glaube ich, das ist einer der grundlegenden Unterschiede und damit natürlich auch die Finanzierung, weil du kannst natürlich dann auch, wenn du entsprechendes Einkommen hast, kannst du auch sagen, ich versichere mich nicht und dann zahle ich halt die Leistungen frei. In anderen Bereichen sind die noch durchregulierter. Ja. Wenn du zum Hausarzt gehst, der sagt dir dann, in welches Krankenhaus du gehen musst zum Beispiel. Ja. Und wenn du hast zwar die Wahl, dann dir ein anderes Krankenhaus auszusuchen, aber dann sagt deine Krankenversicherung eventuell, das bezahlen wir nicht.
Ja, genau.
Also das ist schwer vergleichbar, aber es gibt natürlich ähnliche Mechanismen. Ja.
Und damit wir die Branche noch besser verstehen, wäre das auch nochmal schön, wenn du uns den Unterschied auch erklärst, wie private Krankenhäuser arbeiten und wie staatliche das tun. Und vielleicht kannst du auch in dem Zuge was zu euch sagen, wer ihr eigentlich seid und wie ihr da arbeitet.
Ja, vielleicht zwei Worte zu uns. Genau, also ich arbeite hier im Wuppertal ja im Bethesda-Krankenhaus. Wir gehören zu Agaplesion, einem Krankenhauskonzern. Das ist einer der größten konfessionellen, also christlichen Krankenhauskonzerne. Wir sind evangelisch. Damit also, es nennt sich halt frei gemeinnützig, nicht privat, so ist der korrekte Begriff. Und ja, die Unterschiede finden sich eher im Detail. Die Finanzierung, was ich gerade mal so grob geschildert habe, ist bei allen Krankenhäusern gleich. Das ist halt, die Rahmenbedingungen sind für uns alle gleich. Es sind also eher die Unternehmens- oder Konzernstrukturen, die sich unterscheiden. Die meisten frei gemeinnützigen Häuser sind häufig als GmbHs organisiert, also als gemeinnützige GmbHs. Das heißt, die Gewinne müssen dann auch wieder reinvestiert werden. Also du kannst also nichts ausschütten. Was eine Besonderheit ist bei Agaplesion, wir sind eine GAG, also eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Das heißt, wir werden auch nicht frei an der Börse gehandelt, sondern die Gewinne werden auch hier wieder komplett refinanziert. Das hatte damals, als sich der Konzern gegründet hat vor 20 Jahren, war die Idee dahinter halt nicht wie bei den Privaten, die dann ein Haus wirklich kaufen, dass man dann Aktienanteile austauscht, dass der vorherige Besitzer halt also Mitgesellschafter wird, da es nicht wirklich Geld fließt und damit auch nicht wieder Geld an den Mutterkonzern erwirtschaftet werden muss. Also wenn ich jetzt irgendwie 10 Millionen für ein Krankenhaus bezahle, dann muss das Krankenhaus das natürlich irgendwie wieder erstmal reinkriegen. Ja. Und diese Idee zu sagen, genau, das ist ein grundlegender Unterschied, glaube ich, zu den Privaten, die halt dann auch häufig auch als Aktiengesellschaften organisiert sind und damit natürlich auch Gewinne ausschütten. Das heißt, du erwirtschaftest eine gewisse Dividende einfach für die Aktionäre. Ja. Und es geht halt nicht in den Konzern zurück. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Und dann hast du noch dann die kommunalen oder auch die Unikliniken sind ja Landeskliniken, die haben meistens ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt, die müssen sich keine Geldsorgen machen, weil die werden ja vom Land finanziert. Ja. Wenn die Minus machen, wird das aufgefangen.
Ich kenne ja die Kliniken hauptsächlich aus Sicht eines Vaters, also dreimal für die Geburt oder auch schon in der Vorbereitung natürlich, wenn man dann da ist. Oder kürzlich war ich mal da, ich hatte mir am letzten Urlaubstag den Mittelfuß gebrochen und war dann in der Notaufnahme. Oh. Also man ist ja nicht gerne da als Patient, man ist immer froh, wenn man drumherum kommt oder wenn man schnell wieder rauskommt. Und umso schöner ist es, wenn Krankenhäuser sich so aufstellen und organisieren, dass man sich dort wohlfühlt als Patient, aber dass man da vielleicht auch gerne arbeitet. Und ich habe bei LinkedIn kürzlich etwas gepostet, dass ich öfter lese, dass New Work nur für Wissensarbeitende möglich ist, was in der Flexibilität bestimmt auch unbestritten ist, was Homeoffice etc. angeht. Aber wenn man den New Work-Begriff mal sich wirklich anschaut, dann fasst er ja auch viel weiter und geht eben auch in Richtung Mitbestimmung und Lernen und vielleicht sogar ja spielerisch. Und vielleicht kannst du ja auch mal erzählen, wie du so mit dem Thema New Work in Berührung gekommen bist und wie du den auch in eurer Arbeit interpretierst.
Ja, genau. Nein, also ich bin da, was die Definition, also ich glaube, A, gibt es schon mal nicht mal die eine Definition von New Work. Wahrscheinlich inzwischen in den meisten Köpfen angekommen. Aber wenn wir Definitionen uns angucken, bin ich sicherlich eher bei so Leuten wie Fridtjof Bergmann, wie Lalou oder halt zum Beispiel auch tatsächlich Antonowski, auch wenn er den Begriff noch nicht verwendet hat. So, aber das fasse ich mal darunter. Und dass gerade wenn du dir Bergmann anguckst, der nun wirklich in der Autoindustrie, also wirklich in der fertigen Industrie seine Anfänge hatte, oder nicht seine Anfänge im Sinne von, wo er das in die Gesellschaft getragen hat, der hat ja mit viel mehr Dingen rumexperimentiert, dann sieht man halt, dass das eigentlich gar nicht aus der Wissensarbeit kommt, sondern dass dieser Begriff, den wir heute haben mit Flexibilisierung, Homeoffice etc., das ist nur ein Aspekt und in meinem Verständnis ist das sogar nur der kleinste Aspekt dabei. Aber das ist meine Definition. So, also ich glaube, das, was Bergmann ja mit dem Begriff formuliert hat, tun, was man wirklich, wirklich will. Oder auch, wie gesagt, was ich gerade mal angestellt habe, was Antonowski für gute Arbeitsbedingungen, für salutogene Arbeitsbedingungen hält, hängt da damit zusammen, dass Menschen das, was sie tun, gut machen können. Und dazu gehört unter anderem auch Mitbestimmung, ganz sicherlich die Arbeitsbedingungen mit vor Ort beeinflussen zu können. Dazu gehört das, was ich gelernt habe. Pflege ist sicherlich nicht die klassische Wissensarbeit, aber wir haben hier Mitarbeitende, die sind hochqualifiziert. Wir haben eine Ausbildung, die geht über 3 Jahre, erstmal grundständig. Und dann gibt es, ich kann heute inzwischen studieren, ich mache Fachweiterbildungen, die teilweise über 2 Jahre gehen und kann auch mehrere ansetzen. Also wir haben auch da schon so einen Lernprozess, der sich über viele Jahre zieht. Und dann bist du bei 5, 6, 7 Jahren, die Mitarbeitenden gelernt haben und die sich mit Krankheitsbildern, mit Wundversorgungen, mit psychischen Erkrankungen, was auch immer, in einem hohen Maße auskennen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, als Vorgesetzte an der Stelle dann die Arbeitsbedingungen zu schaffen, wo das die Mitarbeitenden auch dann selbstständig und eigenverantwortlich voll zur Anwendung bringen können. So, dazu gehören natürlich ganz praktische Dinge auch. So, das ist eine Dienstplanung, ist eine extrem wichtige Kenngröße. Also wir sind natürlich im Krankenhaus 24 Stunden, 365 Tage im Jahr muss der Laden hier laufen. Also das ist, ne, wenn du uns, weißt du, was er selber gesagt hat, mit deinen Geburten oder mit dem gebrochenen Fuß, du erwartest auch, dass Heiligabend um 20 Uhr jemand da ist. Völlig egal, mit was du kommst.
Ja, gut.
Also diese bitte? Wäre gut, ja genau, wäre gut. Da hat also Flexibilisierung von Arbeitszeit ist ein Thema, aber in einem anderen Setting. Ja. So, und das ist eine große Kenngröße.
Und im Übrigen möchten Unternehmen mit Büros ja auch eine Abdeckung haben.
Ja, absolut. Ja, genau. Also aber das hat natürlich nochmal eine andere Relevanz. Also jetzt bei uns die Personalabteilung, sage ich jetzt mal als Beispiel, die haben das gerade in Zeiten der Pandemie, weil natürlich seitdem ist ein großer Anteil auch an Homeoffice auf einmal möglich. Aber das ist natürlich für die Pflege auch nur in Teilen.
Ja.
Können wir auch nochmal gleich drüber reden, möglich. So. Also wie schaffen wir das? Wir versuchen das mit möglichst individuellen Arbeitszeitmodellen. Das heißt, dass Mitarbeitende natürlich erstmal der Klassiker, den es auch schon seit als ich noch in der Ausbildung war, waren immer so die klassischen Wunschbücher, dass ich mir aussuchen kann, wann ich oder Wünsche angeben kann, wie ich arbeite. Das hat sich heute weiterentwickelt. Wir haben es noch nicht eingeführt, wir planen aber ein Dienstplanprogramm, ein digitales Dienstplanprogramm einzuführen, in dem Mitarbeitende sich selber planen. Also das heißt, du gibst Rahmenbedingungen vor, du musst vorher festlegen, wie viele Leute brauche ich denn im Frühdienst, im Spätdienst, in der Nacht, und dann können Mitarbeitende sich selber planen.
Ja.
Da ändert sich auch immer auch die Rolle des Vorgesetzten,
total,
der dann im Prinzip nur noch gucken muss, passt das, habe ich Lücken und muss ich vielleicht im Einzelfall noch regulierend eingreifen. Aber das erfordert natürlich auch eine hohe Kompetenz bei den Mitarbeitenden, die da und auch ein großes Vertrauen in die Mitarbeitenden und sagen kannst, die schaffen das. Und das klappt aber auch, funktioniert aber auch.
Ja.
Also andere Krankenhäuser waren zum Konzern, die schon eingeführt haben, wir sind jetzt halt auch bald dran. Das funktioniert. Aber du musst die Mitarbeitenden natürlich darauf vorbereiten, dieses auf einmal, also es halt nicht geht, ins den da, das hinzuwerfen und zu sagen, jetzt macht
man. Nee, sie sind ja so sozialisiert, dass es bisher vorgekaut wird.
Genau. So, das ist so, also ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, gerade was, um beim Thema Arbeitszeiten zu bleiben, ich habe in den jetzt über 20 Jahren, die ich jetzt auch in der Pflege bin, stelle ich schon fest, dass da eine massive Veränderung ist, was die Erwartungshaltung auch an Arbeitszeiten betrifft. Also fängt dabei an, dass unsere Auszubildenden, wenn die ihre Ausbildung abschließen, häufig in Teilzeit in die danach erstmal arbeiten gehen. Das war früher überhaupt kein Thema. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich mal Teilzeit dann arbeiten gehe. Aber das ist, die sagen ganz klar, nur 80%, das reicht mir. So. Also da merkt man auf einmal so eine andere Erwartungshaltung.
Kann ich kurz was erzählen? Im Sozialwerk St. Georg, der Holger Giert, der Geschäftsführer, liebe Grüße, der hat es gerade getwittert vor ein paar Tagen. Da kam ein Mitarbeitender zu ihm und hat gesagt, er würde nicht mehr am Wochenende arbeiten und an Feiertagen sowieso auch nicht. Und wenn das nicht möglich sei, dann würde er kündigen. Und das sei ja schließlich Aufgabe des Arbeitgebers, das zu organisieren und diese Abdeckung hinzubekommen. Und da war er auch nachvollziehbar irgendwie total schockiert, weil das, ne, so wie du auch gerade sagst, eigentlich immer anders war. Aber auf der anderen Seite erleben wir das nun mal, ob wir das jetzt gut oder blöd finden, dass auch gerade die Jüngeren das nicht mehr so mitspielen, weil sie eben auch sich ihrer Optionen bewusst sind und teilweise vielleicht auch flexibler, also auch in andere Branchen gehen würden. Und bei meiner Cousine, das war auch nochmal so eine familiäre Geschichte, die hatte auch im Krankenhaus gearbeitet und bekam dann ihr erstes Kind und dann hieß es, sie steigt dann wieder ein und da geht die Schicht ja um 6 Uhr morgens los und dann sagt sie, ja, aber da hat ja noch gar kein Kindergarten und nichts auf, wie soll sie das denn machen? Ja, das wäre ihre Sache. Und es war keine Einigung möglich, sodass sie sich am Ende umgeschaut hat und was anderes gemacht hat, weil sie einfach diesen Schichtdienst auch beginnend mit dieser Uhrzeit so nicht hinbekommen hat. Und da ist natürlich dann auch nochmal ein Umdenken wahrscheinlich auf der anderen Seite notwendig, aber da seid ihr ja offensichtlich schon unterwegs.
Genau, also genau für diese Fälle haben wir, nennt sich bei uns Flexipool eingerichtet. Also wenn wir gesagt haben, wenn du auf der normalen Station arbeitest, also du hast ein festes Team, eine feste Station, dann bei aller Selbstplanung, da habe ich eine Dienstplanverantwortliche, meistens die Stationsleitung, der oder diejenige sagt, gibt dann im Zweifelsfall vor, okay, hier habe ich Nachtdienste, die müssen besetzt werden, also die verplanen dich dann.
Ja.
So, dafür hast du eine feste Station und ein festes Team. Oder du sagst halt, nee, ich kann, wie zum Beispiel, ich kann aber erst um 8, weil der Kindergarten erst um 7.30 Uhr aufmacht. Das ist tatsächlich ja hier ganz häufig, dass um 7.30 Uhr ist der früheste Beginn. Und dann, je nachdem, wie viele Stunden du dann ja auch da gebucht hast, sage ich jetzt mal, musst du dann ja vielleicht auch schon um 13 Uhr wieder weg, um dein Kind pünktlich aus der Kita abzuholen. So, und da sagen wir, okay, du musst halt überlegen, was ist dir wichtiger, das Team oder deine Flexibilität oder was momentan Vorrang, dann kannst du halt in den Flexipool. Und da ist, das ist immer mein Spruch sozusagen für diejenigen, die darauf bewerben, es ist mir in Anführungszeichen egal, wie und wann du arbeitest. Wichtig ist, dass am Ende des Monats, am Ende der Woche deine Sollarbeitszeit plus minus da steht irgendwie. Ja. Die musst du erbringen. Das muss natürlich nach arbeitsrechtlichen Vorgaben irgendwie erfolgen. Du kannst jetzt nicht irgendwie 20 Stunden am Stück arbeiten, sondern muss natürlich schon so, das sind so die beiden Rahmenbedingungen. Alles andere ist, du kannst dich komplett selber planen. Du sagst mir, wann du arbeiten kommst, aber dafür verplane ich dich dann innerhalb des Hauses. Also egal welche Station oder sonst irgendwie, bisschen natürlich nach Qualifikation. Ich kann jetzt einen Berufsanfänger, der noch nie auf der Intensivstation war, nicht auf die Intensiv schicken, das ist auch klar. Aber für die alles, was die heißt immer so die Normalstation ist, sind die natürlich dann einsetzbar.
Ja.
Genau, und das wird gerne in Anspruch genommen. Da profitieren alle von, muss man dazu sagen. Weil wir haben natürlich auch, das ist halt auch ganz spannend, ganz vielen ist das Team, das darf man gar nicht unterschätzen, gar nicht so unwichtig. Also wir haben auch ganz häufig den Effekt, dass Leute erstmal in dem Flexipool starten und dann so nach einem Jahr sagen, mir hat das so gut gefallen auf der und der Station, dahin möchte ich wechseln. Ja, okay, aber dafür bist du dann auch nicht mehr so flexibel. Ja, das ist in Ordnung. Das Team ist so nett, die Arbeit ist so toll, da möchte ich hin. Okay. Also wie gesagt, wir müssen ja beide Interessen immer irgendwie übereinkriegen.
Genau.
Und das funktioniert wirklich gut und auch ganz spannend, vielfach auch echt auch für die Berufsanfänger. Ne? Wenn ich da so jemanden habe mit Anfang 20, der sagt, mir ist es aber wichtig, dass ich jedes Wochenende frei, weil ich auf ein Festival gehe oder ich weiß nicht was, dann für die ist das super. Und auch der Lerneffekt, mal quer durchs Haus zu wechseln, ist auch ganz spannend.
Hinzu kommt, die kriegen noch eine gute Lösung.
Ja, die kriegen auch noch ein bisschen mehr Urlaub, muss man auch mal dazu sagen, als, als Anreiz, weil die natürlich auch ein bisschen mehr Belastung haben durch die Springerei.
Ja. Mhm. Aber wenn wir nochmal bei den Jüngeren bleiben, was glaubst du denn, wie können wir die Berufe im Gesundheitswesen, die ja auch so wichtig sind, auch gesellschaftlich, da kommt ja einiges auch auf uns zu, ja, die Gesellschaft wird älter. Wie machen wir das? Was hast du für Ideen, auch in dieser Zeit des Fachkräftemangels, Arbeiterlosigkeit, all das? Also also was kann man tun? Was tut ihr?
Also auch das hat ja wieder zwei Ebenen. So die gesamtgesellschaftliche, sage ich jetzt mal, gegen den demografischen Wandel wirst du nichts machen. Das ist ja, also den können wir nicht aufhalten. Das heißt, wir haben einfach diesen.
Also ich habe schon versucht mit meinen drei Kindern, aber und du mit zwei.
Genau, damit sind wir ja zumindest schon mal fleißig dabei. Genau, nein, aber das ist ja einfach Fakt. Also das ist halt da. Das haben wir auch schon vor 20 Jahren gewusst. Da hätte man schon mal vorher drauf reagieren müssen. So, es gibt Strukturen, da sind wir wieder in einer politischen Diskussion, was kann man ändern, wie könnte man das besser organisieren, so, aber das ist ja jetzt nicht unsere Ebene. Was wir machen können als Arbeitgeber tatsächlich, ist zu sagen, wir versuchen uns, ja, wie es mal so schön heißt, attraktiv aufzustellen, also dass wir wenigstens das, was wir machen, dass wir das möglichst gut mit Mitarbeitern besetzt bekommen. So, und da ist natürlich, glaube ich, das eine ist die, was ich gerade sagte, die Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Was können wir da anbieten? Das ist ein großer Faktor. Ich glaube, die Führungskultur ist ein Riesenthema. Mhm. Das ist einfach, woran wir arbeiten oder woran ich versuche, auch mal mitzuarbeiten mit meinen Leitungen.
Gibt ja das Klischee der strengen Oberschwester.
Ja, die wird es,
gibt es die noch?
Gibt, ach, bestimmt.
Hildegard
hieß sie doch. Genau, die hieß immer Hildegard, ne? Genau. Ja, die gab es auch früher schon, aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem, ehrlicherweise. Die sind wirklich so die großen Arbeitszeiten, diese organisationellen Gehalt. Bedingungen. Gehalt finde ich, also sind einer der Ausbildungsberufe, wo man am meisten verdient. Ich mag diese Diskussion gar nicht, dass die Pflege so schlecht bezahlt wird.
Das ist immer, was man hört, aber ist genau. Gar nicht so.
Nein, das ist absolut. Also jetzt muss man dann vielleicht noch mal ein bisschen einschränken zu sagen, wir reden von der Krankenhauspflege und von allen tarifgebundenen Unternehmen. So, das vielleicht noch mal einschränken mit dazu. Wir haben ein Ausbildungsgehalt, was deutlich über 1.000 Euro liegt beim Einstieg. Das können viele Ausbildungsberufe nicht mithalten. Und du gehst hinterher mit fast 3.000 Euro Einstiegsgehalt, fängst du an, ohne Zulagen. Das heißt, du kriegst ja noch die Zulagen, die tariflich Wechselschicht und so weiter. Ja. Also das ist etwas, man muss sich darüber unterhalten, ist die Arbeit mehr wert?
Ja.
So. Aber dass das jetzt schlecht bezahlt wird, dass wir hier zu wenig bezahlen, halte ich für falsch. Wir haben in den letzten 10 Jahren hat die Pflege mit Recht eine Gehaltsentwicklung von 30% Gehaltssteigerung hingelegt. Ich glaube, es gibt keine Branche, die so eine Gehaltssteigerung hingelegt hat. So, das zeigt auf der einen Seite, wo kommen wir her? Das prägt sicherlich auch dieses Klischee, wir verdienen zu wenig. Aber das ist heute einfach so nicht mehr. Also da gibt es Berufe, die verdienen deutlich schlechter. Und jetzt, ich sag mal so, wenn du auf der Intensivstation heute arbeitest mit Fachweiterbildung, klar, da brauchst du ein paar Berufsjahre hin, aber dann gehst du mit irgendwas über 50.000 Euro, um mal Zahlen zu nennen, Jahresgehalt ohne leitende Position nach Hause.
Du machst ja hier Recruiting in meinem Podcast.
Das ist in anderen Krankenhäusern aber auch so. Das ist ja nicht unser.
Das ist ja gut, dass du das mal sagst.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass die, also finde ich ja super, aber ich glaube, dass die, gerade die Jüngeren, auch gar nicht nur danach gehen, ne?
Genau.
Sondern sie schauen ja offensichtlich, das sieht man ja in Studien schon auch, klar, Flexibilität, aber auch das sind, glaube ich, mehr so die Rahmenbedingungen. Aber was ist das für eine Arbeit, ne? gibt es da einen Sinn? Und das ist, glaube ich, ja immer noch das große Plus der Arbeit am Menschen und für Menschen. Da muss man sich eben nicht lange drüber unterhalten und keine mehrtägigen Workshops drüber veranstalten, über den Purpose, ne?
Ja, aber deswegen mag ich, zumindest für die Pflege, diesen Purpose-Begriff nicht so, oder wie er heute häufig verwendet wird, nicht so gerne, und bin dann eher wieder bei so jemandem wie Antonowski. Und ich sage ja auch, warum. Also genau, man sollte meinen, wenn du Pflegekraft wirst, wenn du Medizin studierst, da ist der Purpose quasi schon mit in der Genetik des Berufes. Das ist auch so, also ein Stück weit. Aber, und da greift nämlich dieser reine Purpose-Begriff nämlich wieder, wie er häufig verwendet wird, nämlich zu kurz, wenn du nicht die Arbeitsbedingungen vorfindest, dass du das auch wirklich deinem Ethos nach und deinem Anspruch nach leben kannst und arbeiten kannst, dann erzeugst du nämlich eine maximale Unzufriedenheit. So, das heißt, also wenn wir zu wenig Zeit, zu viele Patienten, nicht die Materialien, zu wenig Personal und.
Schlechte Führung. Sachen.
Verstehe. Genau, schlechte Führung, Riesenthema, dann bringt dir das dieses, ich nenne es mal so ein bisschen plakativ, ich helfe Menschen, reicht dann nicht mehr.
Nee, verstehe. Ne?
Also das deswegen, du musst die Menschen, du musst es in der, das ist, und das ist die Aufgabe von Führungskräften an der Stelle, du musst denen ermöglichen, das auch wirklich leben zu können in ihrer Arbeit. So, und das ist unsere Aufgabe, dass sie einfach das machen können, was sie mal gelernt haben. Und dann dieses Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, also Handhabbarkeit, sind die Materialien da, sind genug Betten da, so, kann ich das machen? Dann wird der Purpose, kann er erst greifen oder wird rund, wie auch immer. Ja, genau. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gesagt hast, es gibt Untersuchungen, die sind das auch schon mal irgendwie bestimmt 15 Jahre alt, wo man untersucht hat, wer geht denn in die Pflegeberufe? Und das sind andere Menschen als diejenigen, die eine Bankkaufmannlehre machen oder wie auch immer. Also die, wenn du den...
Denen sind andere Dinge wichtig, ne?
Genau, das ist dieser Klassiker. Das ist immer so dieses, wenn du in den Vorstellungsgesprächen fragst, auch für die Ausbildung, warum möchtest du in die Pflege gehen? Ja, ich möchte Menschen helfen. Das ist natürlich noch so ein bisschen unreflektiert so an der Stelle, aber das bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt. Und wer jemanden, der halt was anderes, in eine andere Branche geht, das, was weiß ich, was Kaufmännisches macht, da sind dann häufig solche Sachen, ich möchte Karriere machen. Das ist, ist auf jeden Fall höher gerankt als in den Pflegeberufen. Und das ist schon so, du siehst da, die haben anderes Werte. Ich will das gar nicht jetzt besser oder schlechter, die haben andere Werte für sich. Und dann sagen, das ist mir wichtig. Und das ist ja auch richtig so, sonst der eine wird sonst im anderen Beruf nicht glücklich.
Ja.
Und die Menschen gibt es, die gab es auch vorher schon und die müssen wir halt erreichen. Und wir haben für uns, wir arbeiten mit zwei Ausbildungsstätten zusammen, also mit zwei Schulen, und starten viermal im Jahr die Ausbildung. Wir haben die Kurse nicht immer voll, aber wir haben vor 2 Jahren haben wir die Ausbildungszahl nochmal verdoppelt. Also wir haben Zuwachs an Ausbildungsstellen und auch an Auszubildenden tatsächlich. Mhm. Also da ist viel Arbeit, viel Werbung dafür notwendig, aber wir schaffen es zumindest offensichtlich, junge Leute noch dafür, den Beruf zu begeistern.
Bevor wir zum Thema Lego Serious Play kommen, hätte ich noch eine andere Frage. Als ich neulich mit meinem gebrochenen Mittelfuß in der Notaufnahme saß, da klingelten die Telefone. Und es entstand mit einmal eine Hektik auf der Station und ich bekam das dann so mit. Da kommt gleich ein Helikopter und der bringt einen Motorradunfall, so sinngemäß. Und danach noch einer, fünf Minuten später. Und dann, es war sehr konzentriert, aber ich spürte so diese Anspannung. Da kommt jetzt gleich was und du weißt ja nicht genau, wie schlimm das ist. Also schlimmstenfalls ist das ja alles furchtbar, auch wenn es sicherlich eine Routine gibt für die Leute, die dort arbeiten. Mhm. Aber ich stelle mir das unheimlich schwer vor, dann auch vielleicht abzuschalten oder das nicht mitzunehmen. Und du hast ja auch einen Überblick über ganz viele Geschichten. Du hast diese ganzen Mitarbeiterthemen, du hast Patiententhemen, Organisationsfinanzthemen. Bewegt dich das auch im Privaten? Kann ja auch sein, dass es das tut und nicht schlimm ist. Oder schaltest du das ab? Hast du gelernt, das im Büro zu lassen, auch wenn das Büro heute ja nicht mehr der Ort ist? Wie ist das bei dir?
Also ich glaube, grundsätzlich ist das eine Typfrage ein Stück weit. Also ich bin jemand, der sich gut abgrenzen kann. Das ist mir in jungen Jahren, hatte ich manchmal den Eindruck, dass mir das vorgeworfen wird. Wenn ich damals auf der Intensivstation nach Hause gegangen bin, habe ich Feierabend gehabt, dann habe ich das echt hinter mir
gelassen. Bier trinken gegangen danach.
Oder was auch immer. Wobei das ist sicherlich der schlechteste Coping-Mechanismus, sich mit Alkohol hinterher.
Nee, aber so hart abschalten. Genau. Ne?
Ja, aber ich bin dann rausgegangen und dann habe ich das auch hinter mir gelassen. Das kann aber nicht jeder. So, und was wir jetzt machen, das ist schon ein wichtiges Thema, Mitarbeitenden, diese Bewältigungsstrategien, diese Coping-Mechanismen an die Hand zu geben. Und wir haben das jetzt gerade in der Pandemie auch festgestellt. Ja. Also ich merke es auch jetzt aktuell, die Menschen im Krankenhaus, und das ist ja, man merkt es ja auch gesamtgesellschaftlich, die sind auf. So. Also wir haben die Pandemie, wir haben die Ukraine, wir haben eine Klimakrise und. Also wir haben ja nur noch Krisen um uns herum. Und wir in der Pflege und in der Medizin arbeiten ja an einer Krise quasi hart dran, nämlich an der Pandemie, die ja wirklich massivsten Einfluss einfach auf unser Arbeitsleben hatte und auch immer noch hat. Und wir sind mit einzelnen Stationen, zum Beispiel unserer Intensivstation oder einer Station, die lange als Isolationsstation für die Pandemie gewirkt hat, hinterher mit Supervision war es letzten Endes, so Gruppencoaching, Supervision reingegangen, um einfach darum Raum zu bieten, das irgendwo zu lassen und das zu besprechen. So, das ist so das eine. Das werden wir jetzt wahrscheinlich im anderen Bereich jetzt wieder machen. Das ist, dass wir da halt immer wieder reingehen können und das ist halt, glaube ich, auch Aufgabe des Unternehmens, diesen Raum halt zu bieten und diese Strategien auch an die Hand zu geben.
Ja.
Anderes Thema ist, es gibt einen, den kann ich dir übrigens auch für deinen Podcast empfehlen, den Matthias Prehm, der ist selber ehemaliger Intensivpfleger, der hat das Thema Humor in der Pflege.
Das ist auch gut.
Das ist super. Der ist auch ein cooler Typ einfach als Mensch und kommt aus Hamburg übrigens oder lebt jetzt irgendwo an der Küste. Der hat lange im UKE gearbeitet in Eppendorf und auf der Intensivstation und der hat dieses Thema Humor für sich entdeckt, hat auch mit dem Eckhard von Hirschhausen zusammengearbeitet. Ja. Weil er sagt, so Humor ist eine ganz wichtige Bewältigungsstrategie und zwar nicht, ich nehme die Sachen nicht ernst oder ich ziehe sie ins Lächerliche, das eben nicht, sondern ich kann trotzdem schlimme Situationen mit einer gewissen Art von Humor einfach damit umgehen, kann dafür Entspannung sorgen. So, und da haben wir wir machen einmal im Jahr mit unseren Leitungen eine Klausurtagung, wo wir uns 2 Tage irgendwo wegschließen. Da war der da, hat einen Tagesworkshop gemacht, einfach nochmal das Thema. Und wir das auch nochmal hier innerhalb des Hauses machen und wir planen gerade, dass wir das als fortlaufende Fortbildung für unsere Auszubildenden anbieten. Und zwar einfach, ich sage, das ist etwas, was sie von Anfang an brauchen, dass sie das mitnehmen, durch ihr ganzes Berufsleben tragen. Und ich hoffe, dass wir denen dann was an die Hand geben können, womit sie ihr ganzes Berufsleben von zehren können und da halt einfach von profitieren.
Ja, cool. Ich habe das gerade schon mal parallel aufgeschlagen. Werde ich mir auf jeden Fall näher anschauen, finde ich auch super. Gibt ja auch bei uns hier in Rostock so eine Klinik-Clowns und das hilft ja alles total. Und es gab mal einen Film mit Robin Williams, glaube ich, Patch Adams vor Ewigkeiten. Ist auch nochmal ein spannendes Thema. Und Humor und eine gewisse Leichtfüßigkeit braucht man ja auch, wenn man sich spielerischem Lernen nähert, um auch nochmal auf Lego Series Play zu kommen. Vielleicht kannst du nochmal für die es auch noch nicht kennen, kurz erklären, was ist das eigentlich?
Ja, also Lego Serious Play ist ja eine strukturierte Kreativmethode, um mit Lego-Steinen komplexe Sachverhalte, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, begreifbar zu machen. Also du hast, wenn du in einem Workshop bist, gibt es dann immer so die Einführungsphase, wo du lernst, in Anführungszeichen, mit den Lego-Steinen zu bauen und mit Metaphern zu arbeiten, also mit Bildern, und näherst dich dann über klug gestellte Fragestellungen, die du dann halt mit Lego-Steinen baust, näherst du dich komplexen Themen an. Und das fängt dann meistens in der Regel mit einzelnen Modellen an und geht dann hinterher, wenn du in größeren Gruppen arbeitest, dass du gemeinsam an Modellen baust. Und das Tolle ist halt, dass du wirklich das, was du quasi in dir drin trägst, in deinen Gedanken, in deinem Kopf hinterher in Form von Steinen auf den Tisch gebaut hast und alle dran mitbauen können. Und es wird auf einmal verhandelbar, und erklärbar, weil es auf dem Tisch steht. Und vieles, was du vorher gar nicht so verbalisieren konntest, hast du dann auf einmal zum Ausdruck gebracht. Und es ist immer so, das Schlagwort macht komplexe Methoden begreifbar und das ist wirklich, oder komplexe Sachverhalte begreifbar und das ist wirklich so. Ja. Ich bin ein großer Fan von.
Ja, und wie setzt du das ein? Wann arbeitest du wie mit dieser Methode?
Ja, also wir haben das ganz praktisch eingesetzt von der eben beschriebenen Klausurtagung jetzt fast 2 Jahren haben wir das Thema, wie stellen wir uns eigentlich das Krankenhaus der Zukunft vor? Da haben wir einen Tagesworkshop gemacht. wo wir dann mit allen Leitungen zusammen uns die Themen erarbeitet haben und daraus dann abgeleitet haben, wo wollen wir weiterarbeiten. Da kam halt unter anderem genau diese Themen Gesundheitsförderung, Digitalisierung war so ein Riesenthema, mit hin bis hin zu einzelnen Maßnahmen, die dann nicht alle, aber einzelne umgesetzt worden sind oder Mitarbeitende, die dann Leitungen aufgegriffen haben. Also die zwei Leitungen, die gesagt haben, wir möchten mit dem Thema Gesundheitsförderung, das ist wichtig für unsere Mitarbeiter, die arbeiten jetzt in unserer im internen Gruppe für das betriebliche Gesundheitsmanagement mit und so, also kriegst auch die Leute da quasi mit aktiviert sozusagen, ihre Ideen auch einzubringen. Das ist so ein Bereich. Dann ein anderer Bereich, ich habe für mich selber eine Methode entwickelt, um damit Mitarbeitergespräche zu führen. Mhm. einfach so diese, auch da die Idee ist, die kennen das ja jetzt alle, das ist ja, also muss ja immer so ein bisschen ranführen, sonst denkt irgendwer, jetzt kommt der Chef da auf einmal mit Legosteinen an, was macht der denn da? Hat er sie jetzt nicht mehr alle? Mhm. Aber dadurch, dass wir den Workshop haben, haben das jetzt zumindest alle schon mal gesehen und gehört. Und jetzt geht's halt in den Mitarbeitergesprächen genau darum, nochmal zu sagen, so, was möchtest du eigentlich? Was ist deine Ziele, sowohl für dich als auch für deine Station? Ich baue dann tatsächlich mit, repräsentiere dann quasi die Unternehmensseite und so können wir gemeinsam ein Modell bauen, zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite die Interessen und die Pläne und die Wünsche und Bedürfnisse des Mitarbeitenden und ihr habt auf der anderen Seite das Unternehmen und wir bauen ein gemeinsames Modell daraus, um das zusammen auf dem
Weg zu bringen. Das wird dann fotografiert und abgelegt?
Genau, es wird dann fotografiert als Dokument, genau, weil also von diesen Standard-Jahresgesprächen halte ich eh nicht so viel. Ja. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch durchaus mal sich strukturiert mit seinen Leitungskräften hinzusetzen und mal Sachen zu besprechen, das schon. Ne? Aber dieses, wir füllen jetzt mal einmal im Jahr unser Formular aus, das ist halt wenig Sinn. Und ja. Da hast du dann halt etwas, wo sich beide dann auch drauf committed haben, ne? Weil ja. Du hast beide Seiten wirklich, ja, wir haben es beide auf den Tisch gebaut. Und es ist ja unser Modell. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte aber, dass das Krankenhaus dies oder ja. wir haben diese Strategie und das ist deins, sondern wir haben es irgendwie zusammengebaut.
Ja, das finde ich das Wichtige, dieses Gemeinsame. Also, und das war ja in der Vergangenheit oft so nicht, sondern von oben nach unten. Und das beschreibt ja auch der Frederic Laloux, den du vorhin angesprochen hast in dem Buch Reinventing Organizations. Da geht es ja auch um diese Pflegeorganisation Boots.org in den Niederlanden. Genau.
Ja.
Für wie möglich hältst du das eigentlich auch an anderer Stelle? Ich habe das zumindest so in dieser Konsequenz woanders nicht mehr erlebt. Da geht es ja wirklich um selbstorganisierte Teams, in denen so Führung irgendwie als ein Job, als eine Rolle dann wahrgenommen wird, aber nicht eine Person hat diese Position und fertig.
Ja.
Wie weit weg ist das noch auch so vom Pflegealltag, den du erlebst? Ist das eher utopisch oder tatsächlich gar nicht so weit weg?
Nee, so weit weg ist es nicht. Also jetzt zu Boots.org selber, natürlich kenne ich das und ich kenne natürlich auch den Juste Klopp, das ist der das organisiert hat.
Ja.
Die kommen ja, das ist ein ambulanter Pflegedienst. Das muss man dann bereits erwähnen, das sind nochmal andere Strukturen. Also das heißt, ne, die machen ja häusliche Pflege zu Hause. So. Ich weiß, dass es zumindest in München oder im Münchner Raum mal einen Pflegedienst gab, die das versucht haben oder sich auf den Weg gemacht haben. Da weiß ich aber gar nicht, ob es die noch gibt, ob die es geschafft haben, weil da muss ich jetzt auch gestehen, was ich vorhin sagte, wir sind ein extrem reguliertes System was Gewinnerwirtschaftung betrifft. Da weiß ich nicht, wie die Niederlande da unterwegs sind, ob die da mehr Freiheiten haben. So. Aber ich glaube, dass sie ähnlich sind. Vielleicht funktioniert das da ja auch. So. Aber selbstorganisierte Teams im Krankenhaus, das ist im Sinne eines Kulturwandels extrem schwierig, weil wir kommen natürlich aus einem extrem hierarchischen System. Ich finde immer, Krankenhaus ist knapp so ähnlich wie das Militär. Wir haben Chefarzt, wir haben Oberärzte, dann die Assistenzärzte mit Weiterbildung, ohne Weiterbildung, also die PJler darunter in der Pflege so ähnlich. Du hast, ne, ich bin ja auch noch in diesem System drin, ich als Pflegedirektor, dann habe ich hier noch eine stellvertretende Pflegedienstleitung, Bereichsleitung, Stationsleitung mit Stellvertretung, aber wir sind extrem pyramidal angekommen.
Und die Entscheidungskompetenzen sind klar daran geknüpft, ne?
Zumindest im historischen Verständnis, genau. Das war halt immer so. Es war von oben nach unten, und das ist ja vorhin auch von der Oberschwester gesprochen. Die Begriffe kommen ja nicht umsonst. Kommen ja nicht von ungefähr. Pflege hat ja seine, zumindest hier in Europa, seine Ursprünge in der Ordensstruktur, also in christlichen Orden, von Nonnen, von Schwestern, und die sind ja auch hierarchisch strukturiert. Und so hat sich das im Prinzip das Erbe bis heute durch. Das bringen wir halt mit als Rucksack. So, auf der anderen Seite haben wir ja darüber gesprochen, wir wollen Mitarbeiter ermöglichen. Ich spreche nicht so gerne von befähigen, weil ich glaube, die meisten können es, wenn man ihnen einen Rahmen gibt und sagt, und auch, ja, genau, also wir reden ja von ermöglichen, eigenorganisiert zu arbeiten. So, da müssen, also auf der einen Seite haben wir dann einzelne Elemente, was ich gerade sagte, wie zum Beispiel mit der Dienstplanung. Das sind natürlich nur Elemente bis hin zu wirklich selbstorganisierten Teams. Das ist etwas, wo ich mich hier auf den Weg machen möchte. Mhm. Wir haben, als ich hier angefangen habe, haben wir unsere Aufgabenteilung mal, also hier heißt es für mich in meiner Pflegedirektion, in meinem Team, haben wir eine Aufgabenteilung vorgenommen. Und wir haben halt, auch wenn ich formalen Stellvertreter habe, ist es weniger eine stellvertretende Position im Sinne von, wenn ich nicht da bin oder was, wenn ich nicht entscheiden kann, dann macht er das, sondern vielmehr, wir haben Aufgaben tatsächlich geteilt und haben uns das auch nach Bereichen zugeordnet. Und heute würde ich sagen, wir haben eigentlich schon in dieser Idee des rollenbasierten Arbeitens das aufgeteilt. Das kannte ich damals noch nicht, als wir hier angefangen haben. Da steht jetzt auch für diesen Sommer auf dem Zettel, dass wir, jetzt möchte ich das nochmal mehr unter dem Aspekt der Rollen, des rollenbasierten Arbeitens, dass wir uns hier nochmal überprüfen, wie ist das mit den Aufgaben, was gibt's für Aufgaben, wie sind wir da aufgeteilt. Also dass wir bei uns in der obersten Leitungsebene der Pflege anfangen, rollenbasiert zu arbeiten. Das ist der nächste Schritt, den wir machen wollen.
Ja.
Für die Stationen, da müssen wir, also das ist mein Wunsch, dass wir da mal hinkommen, aber da musst du auch die Menschen müssen es auch wollen. Das ist auch für mich eine Erkenntnis. Also du kannst, die Leute, die jetzt hier sind, die sind ja auch sozialisiert worden in klassischen hierarchischen Systemen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, wo man mit einzelnen Elementen anfangen muss, um dann zu gucken, so, dass sie einfach mal feststellen, okay, es ist ja eigentlich prima und es macht Spaß und ich kann viel freier arbeiten, wenn ich quasi mit mehr Freiheit arbeite. Und das ist etwas, wo wir uns hinbewegen wollen. Es gibt, wir haben es hier noch nicht umgesetzt, es ist immer noch ein Wunsch von mir. Ich gibt ein interessanterweise einen Chefarzt, der nicht bei uns im Haus, da fehlt mir gerade der Name, den kann ich dir im Nachgang nochmal schicken, der jetzt anfängt, mit einer selbstorganisierten Station zu arbeiten. Die haben jetzt offensichtlich mit seinem Krankenhaus, mit seinem Geschäftsführer vereinbart, dass sie ein selbstorganisiertes Team wollen die mit starten. Die haben die Stellenausschreibung, habe ich auch gesehen. Ich habe mich, cooler Typ auf jeden Fall. Und der hat zum Beispiel mit seinem ärztlichen Team angefangen, gewaltfreie Kommunikation umzusetzen.
Ja.
In der Visite zum Beispiel. Finde ich einen mega coolen Ansatz. Finde ich richtig toll. Also, und das ist auch etwas, wo ich denke, ja, das ist etwas, was ich hier auch nochmal implementieren möchte, wo ich auch mit meiner Stationsleitung mal hingehen möchte. Aber ja, es sind so viele Themen.
Der Tag hat nur 24 Stunden.
Genau, aber sagen wir so, der Zettel ist noch sehr lang und genau, wir machen uns auf den Weg. So, und
ja, das sieht man.
Genau. So, also der fängt an. Dann habe ich, als ich angefangen habe mit dem Thema Selbstorganisation, ich weiß von einem Haus, auch im deutschen Süden, die haben auch angefangen, sich selbst zu organisieren, aus Wunsch des Teams heraus. Mhm. Weil die gesagt haben, die hatten immer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schlechte Leitungen. Die hatten dann schnelle Leitungswechsel. Da eine Stationsleitung ist wieder gegangen, kam die nächste und dann so. Und die haben irgendwann gesagt, die sind zu ihrer Pflegedirektion gegangen und gesagt, weißt du was, wir wollen das nicht mehr, wir brauchen keine Leitung, wir möchten selbst organisiert arbeiten. Die haben das auch für sich umgesetzt. Und das sind aber wirklich Einzelbeispiele. Also ja, es geht, aber es sind noch Exoten.
Ja.
Aber
es muss mehr drüber gesprochen werden. Umso besser, dass du das heute auch getan hast. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du uns heute schon mindestens einen Einblick gegeben hast. Und wenn man möchte, kann man dir ja auch folgen bei LinkedIn.
Genau.
Und sich mit dir bestimmt vernetzen. Und auf ich glaube, ja, es geht auch ein Stück weit darum, das mehr zu zeigen, was es schon gibt und welche Experimente passieren. Und da muss manchmal noch ein bisschen mehr Transparenz in diese Fälle. Aber ich erlebe eben auch, dass diejenigen, die Dinge ausprobieren, nicht immer so scharf drauf sind, dass darüber überhaupt berichtet wird. Ne? Auch das ist ja ein Unterschied zur Wirtschaft, wo sich manch einer ins Rampenlicht drängt. In der Pflege ist das eher ja gar nicht so. Ne?
Seltener. Auch weiß ich gar nicht. Also ich bin auch bei LinkedIn in meiner, es sind ja immer Bubbles. Da nehme ich zwar immer die gleichen Leute wahr, aber es gibt schon so die einen oder anderen. Übrigens, wer aus dem Gesundheitswesen kommt, es gibt eine tolle LinkedIn-Gruppe, New Work im Gesundheitswesen, auch herzlich zu eingeladen.
Gibt auch ein Buch, ne?
Genau, das ist das New Work in der Medizin heißt das. Das ist von der Vera Starker und den David Ruben Thies. Der ist ja auch jemand, der sich mit New Work als Geschäftsführer auf den Weg gemacht hat, der das Krankenhaus quasi als nach New Work Prinzipien auf einmal strukturiert. Und die haben übrigens auch noch keine selbstorganisierten Teams.
Ja, aber Hauptsache man ist unterwegs und lernt dazu. Genau. Philipp, herzlichen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Aber wenn du noch einen Abschluss sagen möchtest, kannst du das gerne tun.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich da auch weiter auf den Austausch und wenn jemand aus dem Gesundheitswesen und Pflege, wie auch immer, sagt, ich habe da mal Interesse, dass wir miteinander sprechen, ich freue mich über Kontaktaufnahmen, LinkedIn, genau.
Und packen wir alles in Dank. Die Shownotes. Philipp, vielen Dank, viel Gesundheit natürlich.
Danke,
dir auch. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Du musst uns dann irgendwann mal ein Update geben.
Sehr gerne, machen wir dann.
Super. Alles klar, cool. Danke, ne? Mach's gut. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Folgt dem Philipp mal auf LinkedIn. Ich packe euch natürlich alles wie immer in die Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann bewertet den Podcast doch mal mit ein paar Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify. Könnt ihr sogar kommentieren. Teilt eure Folgen, teilt mir mit, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich auf euer Feedback. Das Ganze hier ist kein kommerziell getriebener Podcast, sondern wir wollen gemeinsam die Themen vorantreiben. Mir macht es riesen Spaß, weil am Ende geht es für mich hier auch nicht nur um Arbeit, sondern um die Frage, wie wir unser Leben besser gestalten können. Und ich darf da auch gerade einen Beitrag schreiben für ein Fachbuch zum Thema New Work und New Family. Das ist so ein bisschen mein Arbeitstitel. Auch da kommt zukünftig noch einiges auf euch zu. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch als Speaker buchen rund um Future of Work und auch Vereinbarkeit und die neue Familienfreundlichkeit. Das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch mir auf LinkedIn dazu folgen und mit mir connecten und mir auch gerne schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.